Einspruch.
FAZ Einspruch. Der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
Herzlich willkommen beim Einspruch-Podcast unserer wöchentlichen Sendung zu Justiz, Recht und Politik. Wie immer mit mir, Konstantin von Leinten, und mit
Corinna Budras. Hallo.
Ja, wir sind beide zurück aus dem Kurzurlaub und hatten letzte Sendung ja ein Spezial zu Großkanzleien. Das scheint auch durchaus den einen oder anderen interessiert zu haben. Aber dadurch, dass wir ja quasi dann das tagesaktuelle Geschehen jetzt von 2 Wochen abzuhandeln haben, haben wir eine recht volle Liste. Und ihr müsst euch vielleicht oder dürft oder könnt oder wie auch immer euch vielleicht auf eine etwas längere Sendung gefasst machen. Was gibt's denn alles, Corinna?
Ja, wir werden uns zum letzten Mal über Justice Kavanaugh unterhalten. Also jetzt heißt er ja so. Vorher war es immer Judge Kavanaugh, der nun die letzte Hürde genommen hat und jetzt im Supreme Court der Vereinigten Staaten sitzt. Dann gibt es Neuigkeiten aus dem Hambacher Forst, wo vergangene Woche ein ziemlich überraschendes Urteil gefällt wurde in diesem ganzen Komplex. Das wollen wir auch ein bisschen intensiver beleuchten. Dann liegt das Schöne und das Schreckliche ziemlich dicht beieinander in diesem Podcast. Wir steigen tief in den Kunstmarkt ein. Anlass ist die spektakuläre Schredderei, die der britische Streetkünstler Banksy vergangene Woche veranstaltet hat. Das wirft natürlich kaufrechtliche Fragen auf und ist extrem examensrelevant, wie wir finden. Und dann wären wir auch schon mal im Schrecklichen. Vergangene Woche fiel das Urteil in dem Fall, der unter dem Titel Der Horror von Höxter bekannt geworden ist. Eben ein perfides Pärchen, das Frauen in ihr Haus gelockt hat und dort misshandelt und ich glaube auch in mindestens einem Fall auch getötet hat. Also in zwei Fällen, also ganz schreckliche Sache. Konstantin wird uns das Urteil vorstellen. Dann kümmern wir uns um die frühere Eisschnellläuferin Claudia Pechstein, die lange Zeit mit einem schweren Dopingverdacht leben musste und sich jetzt nun durch die Instanzen klagt. Zuletzt hat eben der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte sich zu ihrem Fall geäußert. Auch das gucken wir uns an. Und das Oberlandesgericht hatte über eine Internetseite zu entscheiden, die behauptet hat, wir sind AfD. Dort haben die Betreiber AfD-Zitate gesammelt. Das hat der Partei nicht so richtig gefallen. Und wir gucken mal, was das Gericht dazu gesagt hat. Und dann gibt es natürlich Neues in der endlosen Saga um Fahrverbote. Gestern fiel eine Entscheidung für Berlin. Außerdem müssen wir noch die Entscheidung des Dieselgipfels von vergangener Woche zusammenkehren und schließlich haben wir natürlich noch ein mehr oder weniger gerechtes Urteil. Gut, beginnen wir aber mit Justice Kavanaugh. Da hatten wir in der vorvergangenen Sendung, also Folge Nummer 42, hatte ich ganz großmundig bekundet, ja, am Freitag fällt die Entscheidung. So kam es dann eben nicht. Es wurde noch eine ganze Woche der Spekulation, der Aufregung drangehängt, denn es wurde eine FBI-Investigation initiiert, die allerdings in Anführungszeichen würde ich sie setzen. Das war mehr eine Farce als eine FBI-Investigation, wo tatsächlich untersucht werden sollte, was vor 36 Jahren in diesem Haus zwischen Brett Kavanaugh und einem 15-jährigen Mädchen geschehen ist. Sie hatte ihm ja der sexuellen Belästigung bezichtigt. Und herausgekommen ist, ehrlich gesagt, nicht besonders viel. Es war eine sehr skurrile Untersuchung, die da, ich glaube, 8 Zeugen wurden vernommen, unter anderem eben auch der ominöse Freund Mark Judge.
Ja, also es liegt natürlich in der Natur der Sache, dass eine so lang zurückliegende angebliche Tat kaum noch nachzuweisen ist. Aber man hätte es ja wenigstens vernünftig versuchen können. Die haben sich übrigens, soweit ich weiß, auch nicht nur mit dem Fall von Christine Ford beschäftigt, sondern schon auch noch mit den anderen Vorwürfen, die es gegen ihn gab, die wir hier ja alle referiert haben. Aber viele Personen, die meinen, dazu etwas sagen zu können, damals entweder dabei gewesen zu sein oder davon gehört zu haben, wurden vom FBI nicht angehört. Es gibt auch im New Yorker zum Beispiel eine breite Zusammenstellung von allen möglichen Protagonisten, die sich halt darüber beklagen, dass sie nicht angehört wurden in dieser Untersuchung. Und ich finde, also entweder man macht's oder man lässt's, aber das hier hat so, das ja wirkt recht halbherzig. Und der Untersuchungsbericht selber ist übrigens auch nicht öffentlich.
Nee, das war übrigens auch sehr schön. Es gab ein einziges Exemplar und die Senatoren wurden durch einen Raum geschleust, wo sie sich nacheinander angucken konnten, was drin stand. Ne? Mhm. Auch das ein total skurriles Vorgehen. Wurde behauptet, so wird es häufiger gemacht, aber also es entzieht sich jetzt meiner Kenntnis.
Gut, aber das Ergebnis des Berichts scheint jedenfalls schon gewesen zu sein, dass man ihm da jetzt nichts nachweisen kann. Also wenn drin gestanden hätte, ja, er hat versucht, die zu vergewaltigen, dann wäre das Ergebnis sicherlich ein anderes gewesen. So hingegen wurde er bestätigt, erwartungsgemäß wohl doch letztlich. Ne? Ich meine, am Ende des Tages zählen halt die Mehrheiten und solange man ihn nicht wirklich mit der Smoking Gun, wie man im Englischen sagt, erwischt, also mit unwiderlegbaren Beweisen einer schweren Missetat, ziehen sich die Republikaner natürlich auf den Standpunkt zurück zu sagen, naja, ihr habt ja nichts in der Hand. Also es gibt hier diese Vorwürfe, aber jeder kann irgendwelche Sachen behaupten. Diese Frau Ford mag zwar glaubwürdig wirken, das räumen ja selbst Republikaner ein, aber es ist eben trotzdem alles unbewiesen und das ist unser Typ, wir wollen den und wir holen ihn uns und so haben sie es getan.
Ja, also die Mehrheitsverhältnisse haben entschieden hier in diesem Fall. Ja. Jetzt muss man einfach sehen, was da passiert, was er draus macht, wie verbittert er womöglich jetzt vielleicht auch auf der Richterbank sitzt. Wir werden es sehen und das eine oder andere Mal hervorholen. Kommen wir jetzt zum Hambacher Forst. Auch darüber haben wir schon intensiv gesprochen in der Folge 41. Allerdings gibt es jetzt wieder genügend Anlass, das nochmal aufzurollen. Ist hier juristisch auch wirklich hochinteressant, was da passiert. Denn RWE, muss man sagen, wurde vergangenen Freitag kalt erwischt. Denn die dürfen jetzt nicht mehr roden. Also die Rodungssaison hätte jetzt ansonsten begonnen im Oktober. Man war eigentlich bereit bei RWE. Aber jetzt kam das OVG Münster und hat den vorläufigen Rodungsstopp erhoben. Mhm. Und zwar mit der Begründung der Folgenabwägung. Also man hat hier letztendlich Naturschutz gegen Energiegewinnung, Energiesicherheit abgewogen, gesagt, RWE hat sich im Wesentlichen nicht dezidiert dazu geäußert oder nicht überzeugend geäußert, dass diese Rodungen jetzt notwendig sind. Deswegen sagen wir, warten wir jetzt ab, so lange, bis das Hauptsacheverfahren entschieden ist. Also es war ein vorläufiges Verfahren, das muss man hier deutlich sagen.
Und man muss das vielleicht noch ein bisschen auseinanderdröseln. Hier ging es jetzt um die Klage gegen den Hauptbetriebsplan, der bis 2020 gilt. Und auf dessen Grundlage eben hätte gerodet werden sollen. Ne? Gegen den hatte der Bund geklagt, der BUND, genau. Nicht die Bundesregierung, geklagt, zunächst erfolglos. Und normalerweise hat eine Klage ja aufschiebende Wirkung, also beziehungsweise die klagen dann nicht gegen den Betriebsplan, sondern gegen dessen Bestätigung durch die Bergbaubehörde. So. Normalerweise hätte eine Klage ja aufschiebende Wirkung, in diesem Fall aber nicht, weil die sofortige Vollziehbarkeit angeordnet war. Und die hat das OVG jetzt quasi wieder hergestellt, weil es sagt, ne, wenn erstmal gerodet ist dann und sich dann herausstellen sollte, dass die Klage doch berechtigt ist, dann sind ja Tatsachen geschaffen, im umgekehrten Fall nicht. Und es sei eben auch nicht, wie von RWE behauptet, die Versorgungssicherheit so bedroht. Ne? Das war ja immer deren Argument, so nach dem Motto, dann steht NRW demnächst still, ja, wenn wir das jetzt hier nicht roden können und diese Braunkohle nicht verfeuern können. Das konnten sie aber offensichtlich nicht nachweisen.
Und das in der Tat auch anders als die Vorinstanzen, ne? Denn sonst ist RWE immer als Sieger hervorgegangen aus diesen ganzen Rechtsstreitigkeiten, die ja schon seit etlichen Jahren anhängig sind. Aber diesmal hat das OVG gesagt, stopp, wir gucken uns das genauer an, beziehungsweise das Verwaltungsgericht Köln muss mehr Zeit bekommen, um in der Hauptsache über den Betriebsplan entscheiden zu können. Und da ist Kern eben Naturschutz und die Frage, inwieweit dieser Wald besser geschützt werden sollte, als das bis jetzt ist, inwieweit der unter die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie fallen sollte und ein geschütztes Gebiet darstellen sollte. Ne?
Und das OVG hat dann gestern, meine ich, auch noch eine zweite Entscheidung nachgelegt. Da haben sie nun die Berufung zugelassen gegen ebenfalls eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln, mit welcher das Verwaltungsgericht Köln Ende letzten Jahres die Klage gegen den Rahmenbetriebsplan abgelehnt hat. Das ist wirklich etwas kompliziert. Ich glaube, ich versuche es mal folgendermaßen zu erklären. Also zumal das ja eine Rechtsmaterie ist, mit der man sonst echt nie was zu tun hat. Ne? Also das ist halt Bergrecht. Ja, man kann sich das so ungefähr so ein bisschen vorstellen wie Baurecht, was dem einen oder anderen vielleicht das im Studium ein bisschen näher steht. Ne? Da gibt es ja auch, wenn man ein großes Bauvorhaben hat, erstellt man einen Bebauungsplan und der wird halt bestätigt dann eben von der Baubehörde und dagegen kann wiederum geklagt werden und so weiter. Und hier steht eben anstelle der Baubehörde die Bergbehörde. Es gibt den Hauptbetriebsplan, der regelt quasi konkret, dass die Rodung wird auch in der Regel immer für einen Zeitraum von 2 Jahren erlassen, hier eben der bis 2020. Das ist jetzt der, wo die wiederherstellende Wirkung der Klage, die aufschiebende Wirkung der Klage wiederhergestellt wurde. Und es gibt den Rahmenbetriebsplan, der gilt für einen deutlich längeren Zeitraum bis 2030. Der Name sagt es schon, der regelt halt so ein bisschen so die Rahmenbedingungen. Ja. Und dann ist eben auch immer im Detail schwierig, wenn man sagt, wenn sozusagen zum Beispiel der Rahmenbetriebsplan schon dauerhaft rechtmäßig ist, kann man dann gegen Dinge, die daraus im Hauptbetriebsplan abgeleitet wurden, überhaupt noch klagen? Und da sind die dann schon bestandskräftig, weil die Teil des Rahmenbetriebsplans waren und so. Also es sind wirklich komplizierte Rechtsfragen, ne, die sich da stellen. Also auf jeden Fall, das OVG hat jetzt beide Baustellen, also hat diese Baustelle wieder aufgemacht, der Klage gegen den Rahmenbetriebsplan. Und es wird eben gehen, ne, letztlich in der Sache, vor allen Dingen jedenfalls um die Frage, müsste der Hambacher Forst Teil ausgewiesen worden sein als Flora, Fauna, Habitat, Schutzgebiet. Er ist es nicht. Es gibt diese Flora, Fauna, Habitat Richtlinie, die hat dann eine ganze Menge Anhänge. Da stehen bestimmte Tierarten und Vegetationstypen und so weiter drin.
Ja, hier geht es eben um die Bechsteinfledermaus zum Beispiel.
Und um das große Mausohr.
Genau.
Und auch noch um ein paar andere Dinge. Die RWE argumentiert, also der Punkt ist halt, es gibt diverse andere Naturschutzgebiete in Deutschland, die als solche ausgewiesen sind, wo diese Tiere auch leben. Und es besteht nicht zwangsläufig die Notwendigkeit, jedes Gebiet, wo es die irgendwie gibt, auszuweisen. Ja, so zumindest die Argumentation von RWE. Deutschland hat dieses Ausweisen dieser FFH-Gebiete auch eigentlich schon seit langem gemacht. Die Kommission hat das eigentlich auch als ordentlich und zureichend bestätigt.
Genau, die Liste ist eigentlich abgeschlossen. Ne?
Genau.
Die Frage ist immer, kann jetzt der Hambacher Forst noch nachnominiert werden und diesen besonderen Schutzstatus eben genießen?
Genau, kann er das oder muss er das womöglich gar? Und das ist offensichtlich eine schlicht ungeklärte Rechtsfrage, ob das geht, unter welchen Umständen, inwiefern das eine Ermessensentscheidung ist und inwiefern sich das Ermessen dann vielleicht wieder auf null reduziert. Dann ist das also, wenn man da etwas tiefer einsteigt, wirklich furchtbar kompliziert, dieses Naturschutzrecht. Denn neben diesen europäischen Geschichten gibt es dann natürlich auch nochmal nationales Naturschutzrecht, das überlagert sich in vielen Bereichen und so. Also tatsächlich, da muss man dem OVG schon zustimmen. Es ist tatsächlich eine komplizierte Geschichte.
Aber interessant eben, dass dieser lange Rechtsstreit jetzt diese Wendung nimmt. Ne? Das muss man schon mal sagen. Also es haben ja einige Gerichte auch anders gesehen. Wie gesagt, auch es gibt ja verschiedene, es gab ja auch die Räumungsklagen, ne? Die Rodungsklagen, all das und natürlich eben dieser Rahmenbetriebsplan, der da angegriffen wurde. Also und letztendlich haben alle immer an einem Strang gezogen, auch an Stellen, wo es tatsächlich, wo man auch hätte abweichen können, also insbesondere die Beurteilung als FFH-Gebiet, kann man ja inzwischen auch im Lichte vielleicht anderer Naturschutzüberzeugungen jetzt anders sehen. Bislang nicht, aber interessanterweise jetzt, wo das so hochkocht, wo auch quasi die ganze Nation auf dem Hambacher Forst blickt und auf einmal weiß, was es mit diesem Gebiet in der Nähe von Köln eben auf sich hat, kommt diese Wende. Das ist schon bemerkenswert.
Ja, also gut, es ist ja noch keine wirkliche Wende in der Sache. Das OVG hat ja nicht gesagt, ja, es müsste auf jeden Fall ein FFH-Gebiet sein, aber es sieht zumindest die Möglichkeit, dass es so sein könnte und will deshalb das jetzt alles noch gründlicher prüfen
aber
lassen.
Das hat schon faktische Wirkung, ne?
Es hat natürlich eine starke faktische Wirkung und das ist natürlich eben, das ist ja übrigens auch eine ganz generelle Kritik, die gilt übrigens auch im Baurecht, die gilt offensichtlich auch im Bergrecht, dass so diese Großvorhaben, und die damit verbundene Planaufstellung und Genehmigung und dann wiederum die Rechtsschutzmöglichkeiten dagegen durch Umweltverbände, dass das einen Grad der Komplexität erreicht hat, der so überbordend ist, und dass es erstens für die Gerichte extrem lang dauert, diese Verfahren zu entscheiden, sich da erstmal auch einzufinden und so weiter, muss natürlich auch endlos Gutachter hören, denn wie willst du selber jetzt entscheiden, welcher Borkenkäfer da irgendwie wie wichtig ist, ne? Dass diese Verfahren einfach, also diese Bauvorhaben oder Rotungsvorhaben extrem in die Länge gezogen werden können oder wenn man es jetzt negativ wenden will, verschleppt werden können durch Umweltverbände, selbst wenn am Ende letztlich alles völlig in Ordnung sein sollte und dass es wirklich überhaupt nur noch eine Handvoll Juristen im Land gibt, die überhaupt in der Lage sind, einigermaßen rechtssicher so einen Plan aufzustellen. Ja, das ist so. Aber gut, auf der anderen Seite ist das natürlich trotzdem legitim vom Bund, die Möglichkeiten, die er hat, eben irgendwie auch zu nutzen, also vom BUND.
Genau. Letztendlich die Reaktion von RWE war, wie gesagt, Unternehmen kalt erwischt, haben sofort eine Ad-Hoc-Mitteilung rausgegeben an ihre Aktionäre, weil sie zu Recht erwartet haben, dass es den Aktienkurs natürlich betrifft, weil sie gesagt haben, jetzt wird's teuer. Letztendlich rechnen sie jetzt damit, dass die Sache offen bleibt bis Ende 2020, also gut 2 Jahre, wo jetzt am Hambacher Forst nicht mehr viel weiter gearbeitet werden kann. Also was man sagen muss, ist, dass natürlich immer noch Kohle abgebaut werden kann. Das ist ja unbenommen von der bestehenden Kohlegrube. Sie darf nur nicht erweitert werden. Das ist sozusagen formal jetzt erstmal die Entscheidung. Was RWE dann gesagt hat, das kann ich jetzt nicht überprüfen, aber fand es eben interessant, deswegen nenne ich es hier, dass sich jetzt so eine Art Kaskadenwirkung, eine Dominowirkung ergibt. Ja. Mhm. Also jetzt werden die Gerätschaften oben, können quasi auf dem obersten Plateau der Kohlegrube können eben nicht mehr tätig werden. Deswegen kann eben auch keine Erde mehr abgegraben werden. Es kann übrigens auch keine Rekultivierung mehr an der anderen Seite der Kohlegrube stattfinden. Und jetzt wird dominosteinmäßig offensichtlich auch die unteren Plateaus betroffen. Also auch da wird bald dann, sagt RWE, kein Bagger mehr die Kohle abbauen können. Und dann wird das sukzessive erstmal stillgelegt. Mhm. Sie haben gesagt, das kostet den Konzern jedes Jahr einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag.
Würde mich übrigens mal interessieren, weiß ich jetzt gar nicht, fällt mir gerade ein die Frage, was wäre eigentlich, wenn am Ende rauskommt, die Klagen vom BUND komplett unbegründet, RWE darf, aber eben erst was weiß ich, natürlich Jahre später, weil sich es jetzt noch ewig hinzieht, könnte RWE eigentlich Schadensersatz verlangen vom BUND?
Also ich fände es jetzt ehrlich gesagt, also versuchen kann man natürlich alles.
Ich glaube es nicht.
Nee, wie der Ansatzpunkt ist, denn das ist ja eine legitime Ausübung. Ja.
Ich glaube es auch nicht, aber na, der Gedanke kam mir jedenfalls gerade. Übrigens noch ganz am Rande, das fiel mir ein, als ich mir das ja durchgelesen habe, ich dachte, mein Gott, Flora Fauna Habitat Richtlinie noch nie gehört. Irrtum doch schon gehört. Und zwar, wer die allererste Einspruchausgabe überhaupt gelesen hat, der weiß, worum es geht.
Du meinst jetzt unser tolles Online-Magazin,
genau,
wenn du vom Lesen redest.
Richtig, zu dem ihr Näheres erfahrt unter faz-einspruch.de, wo ihr gerne hingehen und selbiges abonnieren könnt. Und in dieser besagten allerersten Ausgabe ging es nämlich um ein Bußgeld, das gegen Polen verhängt wurde im einstweiligen Rechtsschutz von der EU. Erstmalig, das war damals eine große Premiere, weil Polen unter Verstoß gegen diese FFH-Richtlinie damit begonnen hatte, Teile eines Urwaldes, der da eben in Polen steht, abzuholzen, unter in dem Fall recht fadenscheinigen Begründungen. Und das war wohl, oder nicht wohl, sondern es war klar, rechtswidrig unter dieser FFH-Richtlinie und ja, damals hat das schon mal für Aufsehen gesorgt. Nicht so sehr, weil dieser Urwald jetzt so interessant wäre, sondern weil es eben eine Premiere war, dass im einstweiligen Rechtsschutz dieses wiederkehrende Bußgeld verhängt worden ist.
So, wie geht's jetzt weiter? Letztendlich tagt ja jetzt auch gerade die Kohlekommission, die ohnehin über einen Ausstieg aus dieser Energieerzeugungsform diskutieren soll. Und letztendlich hängt natürlich das eine mit dem anderen zusammen. Mhm. Ja. Also man wird sehen, ob, also der Hambacher Forst, ich wehre mich ja ehrlich gesagt so ein bisschen dagegen, ihn Hambi zu nennen.
Dieser Naturkitsch mit Bambi, Bambi braucht Hambi und so, sorry, also wirklich, jemand hat auf Twitter geschrieben, allein dafür will er ihn abholzen und
ich glaube, es war Jan Fleischer.
Ja, ach ja, es war Jan Fleischer, ja, genau. Das ist jetzt natürlich sachlich vielleicht auch nicht so angebracht, aber ich kann zumindest den Impetus irgendwie nachvollziehen.
Ja, also der Hambacher Forst bleibt. RWE muss jetzt eben sehen, wie es die Versorgungssicherheit gewährleistet in NRW. Offensichtlich 15% der Energie kommt wohl aus dem Hambacher Forst, wenn ich das richtig verstanden habe. Man wird sehen, ob das gelingt und wie das gelingt. Und
ja,
wir halten Sie weiter auf dem Laufenden.
Genau, und kommen zum nächsten Thema, ne?
Ganz was anderes. Ein sehr leichtes Thema jetzt mal. Etwas, was sehr für Amüsement gesorgt hat.
Auch rechtlich leichter fassbar.
Ja.
Und ein vertrauteres Rechtsgebiet.
Genau, nämlich das Kaufrecht. Wir reden von Banksy. Banksy ist eben ein wirklich unglaublich bekannter britischer Street-Art-Künstler, der jetzt noch größere Bekanntheit erlangt hat, jetzt auch wirklich dem letzten Rest bekannt sein dürfte, weil er vergangene Woche dafür gesorgt hat, dass sein Werk Girl with a Balloon sich selbst zerstört, und zwar wenige Sekunden, nachdem es gerade für 1,2 Millionen Euro verkauft wurde, und zwar in einer Auktion von Sotheby's in London. Und also das war wirklich ein sehr amüsanter Anblick, ein sehr überraschender Anblick, sagen wir mal so. Wie gesagt, also der Hammer fiel und das Bild ratterte wenig später eben durch diesen Rahmen und wurde dabei geschreddert.
So ja, es war in so einem riesen Rahmen untergebracht und da war offensichtlich irgendeine
Vorrichtung drin. Ein riesen hässlichen goldenen Rahmen.
Ja, ja, genau. Füllbar, aber jetzt weiß man, wofür er gut war. Es fuhr so nach unten durch den Rahmen durch und im unteren Teil des Rahmens war irgendwie ein Schredder und da wurde es halt in Einzelteile zerlegt.
Ja, und die Auktionsbesucher konnten es nicht fassen, was sie da zu sehen bekamen. Das Ganze wird jetzt natürlich heiß diskutiert, rechtlich, aber eben auch, was die Kunst und der Kunstmarkt an Kuriositäten hervorbringt. Die Frage sozusagen steht im Raum, ob das Ganze inszeniert war. Also natürlich sowieso von Banksy inszeniert. Es gibt eben ein Video, was dann kursiert, hat kurze Zeit, wo gezeigt wird, wie diese Schreddervorrichtung in diesen Rahmen versenkt wird. Und offensichtlich war der Mechanismus wohl so, dass jemand im Publikum saß, womöglich Banksy selbst, von dem übrigens keiner weiß, wie er eigentlich genau aussieht, soll einfach den Knopf gedrückt haben, die Fernbedienung gedrückt haben und das ausgelöst haben. Das ist sozusagen die ganze Geschichte gewesen. Jetzt fragt man sich natürlich kaufrechtlich, was passiert da? Und natürlich ist das alles, jetzt spielt im englischen Recht, aber auf Twitter jedenfalls waren einige aufgeregt und wollten so gerne wissen, wie das nach deutschem Recht zu lösen ist. Und
ich könnte mir auch vorstellen, dass der eine oder andere Prüfer in der mündlichen Prüfung das vielleicht auch gerne mal wissen wollen würde. Lässt sich ja ohne weiteres, hätte ja genauso gut in Deutschland stattfinden können.
Genau.
Und ja, wie ist es denn? Ne? Also wer kauft hier überhaupt von wem eigentlich?
Ja, man muss dazu sagen, genau, dass dieses Werk 2006 schon verkauft wurde an einen unbekannten Käufer. Also das hat sich offensichtlich nicht mehr im Eigentum von Herrn Banksy befunden. Und also von dieser Käufer hat es dann verkauft über eben das Auktionshaus. Und interessanterweise ist dann eben das Auktionshaus in den meisten Fällen, muss man sagen, dann Verkäufer.
Also es ist nicht etwa so, dass der Eigentümer als Verkäufer aufträte und das Auktionshaus nur so eine Mittlerrolle.
Das wäre eine Möglichkeit, aber die meiste Konstellation, häufig ist es eben so, dass es anders ist. Das übrigens
Im eigenen Namen und auf fremde Rechnung wird das Auktionshaus dann tätig, also als Verkäufer, aber wirtschaftlich fließen die Gelder natürlich abzüglich der Kommission, die das Auktionshaus einstreicht, dann eben natürlich schon an den Eigentümer des Bildes. Das ist ja schon der Sinn der Sache. Gut, und nun fragt man sich, wie ist es denn? Also Kaufgegenstand war das Bild.
Ja, und zwar in tadellosen Zustand, so wie es da hing mit diesem scheußlichen Rahmen, inklusive übrigens, das wurde explizit gesagt, der Rahmen gehört dazu, wurde verkauft im tadellosen Zustand und nach Vertragsschluss, aber vor Übereignung, ratterte eben dieses Bild runter und wurde zerstört, in Anführungsstrichen, muss man ja sagen.
Denn der Vertragsschluss ist in dem Moment zustande gekommen, wo quasi der Hammer zum letzten Mal fällt und der Zuschlag erteilt wird an den Höchstbietenden. Und da war es ja noch heil. Wenige Sekunden später dann nicht mehr, aber da war der Vertrag geschlossen. Ja. Fällt mir übrigens gerade ein, tatsächlich erst jetzt, es gibt doch diesen ganz, ganz bekannten klassischen juristischen Lehrfall, der ebenfalls eine Versteigerung betrifft, wo jemand so versehentlich die Hand hebt unter den Anwesenden ob das dann eigentlich als Willenserklärung zu werten sei oder nicht. Gut, das ganz anderes
BGB
Problem,
allgemeiner
aber,
Teil.
Aber was Versteigerungen nicht alles hergeben. Gut, okay, nun also.
Ja, und dann hatte er natürlich einen Sachmangel, wie Juristen immer so schön sagen, und zwar einen unbehebbaren. Mhm. Ja, also denn man wird ziemlich deutlich sagen, dass selbst wenn man jetzt sich das fein säuberlich vornimmt und versucht zusammenzukriegen, eben das Berg nie mehr so sein wird, wie es vorher mal war. Deswegen ist jetzt eine nachträgliche Unmöglichkeit.
Und man kann ja auch kein anderes, ne? Da auch Unterschied Gattungsstück, Schuld, Stückschuld, hier natürlich Stückschuld, also sozusagen, es gibt ja eben, ne? Es war ja nicht irgendeine Kopie dieses Bildes geschuldet, sondern es war das Original geschuldet, das gibt es nur einmal und jetzt gibt es eben gar keins mehr oder jedenfalls kein intaktes. Und es lässt sich auch nicht mehr intakt machen, insofern unmöglich, das zu übereignen, was eigentlich Gegenstand des Kaufvertrags mal war.
Genau, und dann ist es eigentlich recht einfach, es steht nämlich in § 437 Nummer 2 BGB, dass im Grunde genommen der Käufer, der dann eine unmögliche Leistung eigentlich haben möchte, dann vom Vertrag zurücktreten kann. Das wird relativ einfach gehandhabt, der Preis wird dann gar nicht erst gezahlt und gar nicht erst übereignet, ne? Sondern das ist eine relativ klare Sache. Die Frage ist nur, ob das ist, dürfte eben zu diskutieren sein und eben auch nur unter den Besonderheiten des Kunstmarktes, ob tatsächlich ein Sachmangel jetzt tatsächlich vorliegt oder ob nicht quasi das Gegenteil eingetreten ist, nämlich eine unfassbare Wertsteigerung. Denn jetzt schon im Nachgang dieser Versteigerung heißt es ja, das Bild ist doppelt so viel wert. Mhm. Denn damit behaftet ist jetzt immer diese Performance, diese Videos, die sich alle noch angucken können und die unglaubliche Bekanntheit dieses bisher unbekannten oder relativ unbekannten Werkes, ne? Also so eine Sprayarbeit auf Leinwand. Mhm. Kannte vorher keine Sau, jetzt kennt's jeder.
Ja, das erste sich selbst zerstört habende Bild könnte natürlich tatsächlich möglicherweise bizarrerweise jetzt mehr wert sein als vorher. Allerdings, ne, geschuldet war ja nicht ein Bild, das so und so viel wert ist, sondern geschuldet war dieses intakte Bild. Ja. Und dass das so und so viel wert sei, das kam eben halt dadurch, dass eben jemand bereit war, so und so viel zu zahlen. Und wenn jetzt jemand bereit ist, mehr für das zerstückelte Ding zu zahlen, schön, aber es ändert nichts daran, dass die Beschaffenheit trotzdem abweicht von dem, was vereinbart war.
Ja, aber letztendlich hat das sozusagen, man könnte jetzt ja umgekehrt fragen, also kann der Verkäufer, den jetzt die Reue packt und der sieht, wie groß die Wertsteigerung an seinem Bild ist, an dem Bild, das er jetzt feilgeboten hat, ob er dann das nicht zurückfordern könnte.
Aber sich irgendwie vom Vertrag lösen kann, ja, quasi.
Das anfechten kann zum Beispiel. Aber das ist eben nicht möglich, ne? Ja. Sondern hier ist es eben, also sagt übrigens, das alles habe ich durchdiskutiert mit Professor Matthias Weller von der Universität Bonn, der Zivilrecht sehr bewandert ist, aber eben auch sich in diesem Kunstmarkt sehr auskennt. Den habe ich schon vor Jahren kennengelernt, als die Sache um Gurlitt so aufkochte und da hatten wir schon interessante Diskussionen. Also insofern habe ich mir da natürlich Hilfe geholt, habe auch mit Peter Rauer gesprochen, der Anwalt aus Berlin, der sehr stark im Urheberrecht ist, aber auch vor allen Dingen ein ganz ausgewiesener Kunstkenner und auch Freund der Nationalgalerie, da wahnsinnig viel im Berliner Kunstmarkt gemacht hat, der das wirklich auch eine ganz launige Geschichte fand und auch wild überzeugt davon ist, dass die Sache inszeniert war und auch Sotheby's höchstwahrscheinlich eingeweiht war, denn es eigentlich fast unwahrscheinlich ist oder unmöglich ist, dass die diese Schreddervorrichtung nicht entdeckt haben bei der genauen Untersuchung des Bildes im Vorfeld.
Ja, dann, also wenn sie natürlich auch noch Bescheid wussten, dann gäbe es natürlich schon am allerwenigsten eine Möglichkeit, irgendwas anzufechten, ja, wenn sie genau wussten, was sie da verkaufen. Aber selbst wenn nicht, gäbe es die wohl trotzdem nicht. Ich denke gerade noch, ne, also eine Anfechtung, weil man sich über den Wert der Sache getäuscht hat, ist ausgeschlossen. Was theoretisch möglich ist, ist eine Anfechtung, wenn man sich über wertbildende Faktoren täuscht, ja. Aber auch das dürfte ja nicht der Fall gewesen sein, zumal wenn sie ohnehin das erkannt haben sollten.
Ja, also das zu Banksy jetzt, der, wie gesagt, jetzt noch sehr viel bekannter ist als vorher, aber immer noch niemand weiß, wer es eigentlich ist. Also der tritt ständig in Erscheinung mit seiner Kunst, aber irgendwie hat den noch niemand gesehen. Soll angeblich Jahrgang 1974 sein.
Okay.
Aber auch das weiß keiner.
Übrigens, an dieser Stelle hat jetzt nichts mit Jura zu tun, aber dringende Sehempfehlung für die unfassbar überragende Dokumentation Exit Through the Gift Shop, also verlassen durch den Geschenkeladen, eine Banksy-Doku und auch die ist sehr in seinem Geiste gehalten, mehr will ich gar nicht verraten, aber wirklich sehr, sehr sehenswert. Gut. Kommen wir zum nächsten Thema?
Ja, nach dem Exzess auf dem Kunstmarkt.
Ja, ein Exzess ganz anderer Art und weniger lustig, muss man leider sagen, oder überhaupt nicht lustig. Das Horrorhaus von Höxter, so wurde es getauft.
Von der Bild-Zeitung muss man natürlich immer sagen, die sind immer besonders griffig in ihren Titeln.
Ja, aber ist es nicht ganz unzutreffend. Also in diesem Haus wohnte eben ein Paar, nämlich Angelika W. und Wilfried W. Die waren ehemals verheiratet, dann geschieden, lebten aber gleichwohl weiterhin zusammen. Und diese beiden haben Frauen mittels Kontaktanzeigen in der Zeitung, das gibt es tatsächlich noch, dorthin gelockt. Diese Frauen waren sozial überwiegend isoliert, vielleicht auch nicht gerade in der stabilsten Position in ihren jeweiligen Lebenssituationen. Und die hatten sich eben ja in der Hoffnung gemeldet, da möglicherweise mit diesem Wilfried W. irgendwie bekannt zu werden und vielleicht eine Beziehung einzugehen. Und also die ganze Szenerie muss ja schon völlig bizarr gewesen sein. Ne? Dann ist da schon diese andere Frau. Dieser Wilfried W. übrigens ist schwachsinnig, wie man so gemeinsprachlich sagt. Also er hat einen pathologisch niedrigen IQ von unter 59. Ungefähr die Einsichtsfähigkeit eines Grundschulkindes. Also ehrlich gesagt jetzt vielleicht nicht so der Kandidat, wo man dann bei einer Kontaktanzeige sagen würde, juhu. Aber jedenfalls, die Frauen kamen, die eine oder andere, und wurden dann dort ja mehr oder weniger in Gefangenschaft gehalten von den beiden. Sie haben ihnen ihre Ausweispapiere und was sie so hatten, Autoschlüssel gegebenenfalls abgenommen. Sie haben sie ja in einem knechtschaftssklavenartigen Regime dort gehalten, ihnen alle erdenklichen Misshandlungen zuteil werden lassen, also Erniedrigungen psychischer, aber eben auch körperlicher Art, sie teilweise angekettet, geschlagen, zwischendurch mal irgendwie versucht, eine in der Badewanne zu ertränken, dann doch wieder davon abgelassen. Und zwei dieser Frauen sind eben gestorben. Und da war es so, dass die eine ist dann unmittelbar ist sie zwar an einer, wenn man so will, selbst zugefügten Verletzung gestorben, also sie ist gestolpert und ist mit dem Kopf schwer aufgeschlagen und das war dann das, was sie getötet hat. Allerdings ist sie natürlich gestolpert infolge der und vielleicht auch gestorben infolge ihrer angeschlagenen Konstitution, infolge der starken Schwächung durch monatelange vorangehende Misshandlungen. Und natürlich, das kennt man ja, obliegt einem, wenn man selbst derjenige war, der diese Misshandlungen verursacht hat, dann eine Garantenpflicht. Ja, also normalerweise ist es ja so, wenn ich jemanden aktiv töte, bin ich Totschläger oder Mörder, je nachdem. Wenn ich einfach nur nicht verhindere, dass jemand stirbt, ja, weil also wenn zum Beispiel jemand auf der Straße einfach stolpert, hinfällt und sich den Kopf anschlägt und ich helfe dem nicht, ja, dann ist das zwar vielleicht ein Fall von unterlassener Hilfeleistung, aber nicht von Totschlag oder Mord durch Unterlassen, weil ich bin jetzt nicht in besonderer Weise dafür verantwortlich, dass dem nichts passiert. Anders natürlich in dieser Situation her, ja, ist ja klar. So stellte sich das Ganze dar. Unklar war lange Zeit, wie die Dynamik zwischen den beiden Tätern aussah. Der Wilfried W. ist rein körperlich dieser Frau, dieser Angelika W., deutlich überlegen. Und wurde deshalb von der Staatsanwaltschaft auch zunächst sogar als vielleicht treibende Kraft oder jedenfalls gleichberechtigter Mittäter angeklagt. Aber dann hat eben im Laufe des Prozesses eingeholtes Gutachten belegt, dass es gerade andersrum ist. Der ist zwar vielleicht körperlich stark, aber geistig eben wirklich wie ein kleines Kind. Der begreift kaum was, hat auch einfach kein Konzept von richtig und falsch. Und die Frau hingegen soll sogar weit überdurchschnittlich intelligent sein, IQ von 120 haben, aber eben autistisch veranlagt sein. Also naja, man muss natürlich irgendwelche psychischen Störungen mitbringen, genau, um sowas zu machen.
Also was sie sozusagen am Plus im IQ hatte, hatte sie als Minus in der persönlichen, Persönlichkeit.
Empathiefähigkeit, genau. Und und das war offensichtlich so eine ganz diabolische Kombination dieser beiden jeweils sehr speziellen Persönlichkeiten. Man weiß auch gar nicht, ob die vielleicht, wenn sie sich nicht so gefunden hätten, wäre das alles vielleicht überhaupt nicht so gekommen. Ja, die offenbar haben die sich gegenseitig irgendwie da jeweils die notwendigen Impulse gegeben, um eben diesen Horror, muss man wirklich sagen, über Jahre hinweg durchzuziehen. Die eine Frau haben sie dann noch versucht ins Krankenhaus oder haben dann ihr noch einen Krankenwagen gerufen, als sie merkten, mit der geht's zu Ende, aber da war es dann eben auch schon zu spät.
Wie kam die Sache eigentlich raus? Durch diesen Fall?
Ja, durch diesen Fall, genau. Und jetzt sind sie also verurteilt worden, und zwar er bekommt 11 Jahre wegen versuchtem Mord und Mord durch Unterlassen. Sie bekommt 13 Jahre ebenfalls wegen versuchtem Mord und Mord durch Unterlassen. Und
wobei jeweils lebenslänglich möglich gewesen wäre.
Ja,
ne?
Eigentlich denkt man ja sogar zunächst mal zwingend. Ne? Also das ist ja gerade der Witz bei Mord, dass es eben keinen Strafrahmen gibt, sondern eigentlich lebenslange Haft zwingend ist, die zwar in der Praxis nicht lebenslang ist, aber das steht ja nochmal auf dem anderen Blatt. So. In seinem Fall, das denke ich ist auch durchaus nachvollziehbar, Strafmilderung nach 21 StGB vermindert schuldfähig. Ja, also ganz augenscheinlich ist es wirklich so, dass der Typ ja einfach nicht so recht begriffen hat, was er da tut, oder jedenfalls, dass das falsch ist oder dass man Leuten keine Schmerzen zufügt und dergleichen. Ja, oder nur ein sehr rudimentäres Verständnis davon gehabt. Die Frau, die das alles durchaus begriffen hat, hätte natürlich eigentlich schon lebenslang kriegen können, sollen, müssen, denkt man. Aber sie hat, so sagt das Gericht, sehr umfassend gestanden. Das ist dann halt wieder so ein Fall, wo ich so ein bisschen die Stirn in Falten lege. Also überführt im Wesentlichen waren sie sowieso, ne? Aber dadurch, dass sie es sehr detailliert geschildert hat, konnte das ganze Geschehen eben doch besser nachvollzogen werden, als es andernfalls möglich gewesen wäre. Insbesondere konnte auch das frühere Todesopfer, ne? Also das spätere, die im Krankenhaus verstorben war, das war klar. Aber es war ja, sie hatten ja früher schon eine Frau umgebracht, und die hatten sie eben eingefroren, dann zersägt, verbrannt und ihre Asche verstreut. Von der war auch selbst nach dem Geständnis, selbst nachdem sie das alles so gesagt hatte, nichts mehr zu finden. Ob man sie auch hätte überführen können, dieser Tat und das alles so nachweisen, damit dann auch die Angehörigen Bescheid wissen und so, das ist wohl nicht so klar, ja. Also da hat wohl ihr Geständnis schon dazu beigetragen, das aufzuklären. Deshalb auch für sie Strafmilderung. Wie geht das überhaupt mit der Strafmilderung, wenn es doch gar keinen Strafrahmen gibt? Naja, es war ja eben hier nur Versuch und Unterlassen, ne? Und sowohl beim Versuch als auch bei Unterlassungsdelikten kann die Strafe gemildert werden. Ja? Wenn es ein vollendeter Mord gewesen wäre, also durch aktives Tun, vollendet war ja der eine, aber durch aktives Tun, dann sähe die Sache anders aus. Genau. Was mich noch interessieren würde, womit ich mich jetzt noch nicht befasst habe oder worauf ich zumindest noch keine Antwort gefunden habe, ist die Frage, ob da eigentlich zwei Erwägungen auf unzulässige Weise vermischt wurden vom Gericht. Denn bei Unterlassen ist eine Strafmilderung möglich, okay, weil man sagt, unter Umständen ist eine Tatbegehung durch Unterlassen nicht in derselben Weise verwerflich wie eine Tatbegehung durch aktives Tun. Aber der Grund, warum die Strafe gemildert wurde, ist hier ja nicht das Argument zu sagen, ach, das ist Unterlassen ist hier irgendwie weniger verwerflich, als das aktive Tun es gewesen wäre, sondern eben das Geständnis. Aber das Geständnis ist ja normalerweise nur im Strafrahmen zu berücksichtigen, den es hier nicht gibt. Deshalb, das würde mich immer interessieren, ob nicht sozusagen eigentlich quasi, ne, man kann die Strafe mildern, aber konnte man sie auch aus diesem Grund mildern? Augenscheinlich ja, jedenfalls hat das Gericht das gemacht, aber es kommt mir, sagen wir mal, nicht ganz selbstverständlich vor.
Das wäre so ein Klassiker, der dann vom BGH in der Revision überprüft werden könnte, ne?
Ja, das wäre möglich.
Was hatte denn eigentlich die Staatsanwaltschaft gefordert?
Lebenslang. Wobei sie das Urteil schon als, ja, im Wesentlichen irgendwie so nach dem Motto, ja, kann man so machen. Also so war halt nicht das, was wir wollten, aber sie haben es jetzt auch nicht als totalen Skandal bezeichnet, was mich vermuten lässt, dass es eben schon irgendwie so geht, wie das Gericht es gemacht hat. Aber ja, aber ich bin mir da nicht so ganz sicher. Die Angeklagte war überglücklich offensichtlich, ne, dass die ist ihrem Verteidiger um den Hals gefallen und fand das ganz toll. Und ich finde es halt schon, also weißt du, viel abartiger geht's gar nicht mehr. Und zumindest die Frau wusste ja auch offensichtlich genau, was sie da machen und hatte das alles genau geplant. Und ja, gut, vielen Dank für das Geständnis so, aber irgendwie, ich finde es schon schwer, da dann nicht die Höchststrafe zu verhängen, ehrlich gesagt.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Gut. Oder nicht gut. Der Punkt ist, wie ist da noch eine psychiatrische Unterbringung vorgesehen?
Bei ihm. Okay. Bei ihm, ja,
und
genau.
Sie geht ganz normal in den Knast und kommt dann nach
11 Jahren. Also 11 Jahre hat sie jedenfalls bekommen. Klar, kann natürlich theoretisch auch früher rauskommen, das wird man sehen.
Gut, ja. Verlassen wir jetzt dieses fürchterliche Thema und kommen zu etwas harmloserem.
Ja, etwas harmloserem, aber auch jedenfalls ärgerlichem. Für Claudia Pechstein ärgerlich nämlich. Claudia Pechstein ist nicht mehr aktiv, war es aber lange Jahre als Eisschnellläuferin, auch mehrfache Olympiasiegerin, meine ich. Und naja, also sensationelle Athletin jedenfalls, bis dann allerdings gegen sie eine Sperre verhängt wurde von der Internationalen Eisschnelllauf-Union, die sie im Verdacht hatte, zu dopen. Ja, also der Retikulozytenanteil in ihrem Blut war erhöht. Und das ist wohl ein Hinweis auf Blutdoping, Eigenblutdoping.
Das hat sie für viele Jahre aus dem Verkehr gezogen und sie hat immer wieder darum gekämpft und hat gesagt, dass ich habe nicht gedopt, sondern ich habe eine Anomalie.
Genau, ne? Ich habe diese ererbte Blutanomalie. Sie hat gegen die Sperre geklagt. Wo hat sie das getan? Sie hat das vor dem Sportschiedsgericht in Lausanne getan. Warum klagt man dort und nicht irgendwie einfach vor dem nationalen Gericht? Naja, weil einem nichts anderes übrig bleibt. Denn die Profisportverbände zwingen ihre Sportler, eine Schiedsvereinbarung zu unterschreiben, wenn sie bei internationalen Wettbewerben, die von diesen Verbänden organisiert werden, antreten wollen. Du hast da als Profisportler keine Alternative. Du kannst halt sagen, unterschreibe ich nicht. Dann sagt der Verband, okay, gut, dann erteilen wir dir keine Wettbewerbslizenz, dann kannst du einfach kein Profisportler sein. Das heißt, du musst das unterschreiben. Das Sportschiedsgericht in Lausanne, der Sinn davon, warum man das so macht, ist natürlich, dass man sagt, naja, wir brauchen einfach einheitliche Entscheidungsmaßstäbe im Sport. Es kann nicht sein, dass vielleicht zum Beispiel in manchen Ländern die nationalen Gerichte bei Dopingverdacht irgendwie super zurückhaltend sind und in anderen extrem streng. Das würde dann ja zu Verzerrungen führen. Ja, dann kannst du vielleicht als Sportler aus dem einen Land relativ sicher dopen, aus dem anderen nicht. Und im Übrigen entscheidet es der KAS ja auch nicht nur über Doping, sondern über alles Mögliche, ja. Gut, also es ist vielleicht schon nachvollziehbar, warum man es so macht, aber es ist eben auch ein Zwang für die Sportler, die keinen Zugang zu ihrer staatlichen Gerichtsbarkeit haben. Der KAS hat ihre Klage abgewiesen, hat sich nicht davon überzeugen lassen, dass das eine Blutanomalie sei. Dann hat sie vor dem Bundesgericht in der Schweiz geklagt. Das dient als Revisionsinstanz für den KAS. Das ist da offenbar so vorgesehen, aber damit ist es ja immerhin immer noch einheitlich, weil es immer dasselbe ist. Auch dort kein Gehör gefunden. Sie hatte dann nämlich noch so ein weiteres Gutachten beigebracht, das also belegte, dass es tatsächlich eine Blutanomalie war. Das hat sie aber erst nach dem KAS-Urteil beigebracht, damit angeblich zu spät. Sie sagt ja, das Analyseverfahren gab es aber eben erst seit dann. Gut, wie auch immer. Jedenfalls, ne, man muss mal sagen, in der Sache hat Claudia Pechstein einfach recht. Also jedenfalls die Sperre war unberechtigt. Es hat sich auch inzwischen der Deutsche Olympische Sportbund bei ihr entschuldigt und so. Also in der Sache ist sie rehabilitiert, sportlich ist sie rehabilitiert. Aber sie geht eben weiterhin gegen diese, und inzwischen ist die Sperre natürlich auch längst aufgehoben und ausgelaufen, aber gerade als Profisportler ist das, wenn du für 2-3 Jahre aus dem Verkehr gezogen bist, natürlich extrem schmerzlich, denn du hast ja nur eine recht kurze Zeit in deinem Leben, wo dein Körper überhaupt auf diesem Leistungsniveau operiert. Sie geht gegen die Sperre weiterhin vor und das Interessante ist eben, dass ihr Vortrag eigentlich darauf hinausläuft, dass sie diese Sportschiedsgerichtsbarkeit als Ganzes zu Fall bringen oder zumindest deutlich zurückstutzen will. Und das wäre die Konsequenz, wenn sie Erfolg haben sollte. Sie hat dann nämlich, nachdem sie also in der Schweiz keinen Erfolg gehabt hat, in Deutschland geklagt, zwischenzeitlich auch Recht bekommen vom Bundesgerichtshof, aber wieder nicht. Und zwar hat sie in Deutschland versucht, das Schiedsurteil des CAS aufheben zu lassen. Man kann Schiedsgerichtsurteile vor staatlichen Gerichten angreifen, aber natürlich nicht einfach mit dem Argument, dass das Urteil sachlich falsch sei. Denn dann wäre es ja quasi ein ganz normaler Rechtsmittelzug. Dann wäre es ja witzlos. Warum soll man dann überhaupt eine Schiedsvereinbarung treffen, wenn noch der ganz normale staatliche Instanzenzug danach offen wäre? Dann wäre es ja, wäre die Vereinheitlichungswirkung dahin und die Sache wäre nicht einfacher, sondern im Gegenteil komplizierter, als wenn man direkt staatlich vorginge, ja. Aber man kann Schiedsurteile eben schon angreifen, wenn zum Beispiel gegen grundlegende Verfahrensgrundsätze verstoßen worden ist, wenn das Recht auf einen gesetzlichen Richter beeinträchtigt wurde, wenn der Fair Trial, also Grundsatz auf ein faires Verfahren beeinträchtigt wurde, solcherlei Dinge.
Und dann muss man hier in Deutschland wo klagen?
Dann klagt man, ich meine, erst beim OLG und dann beim BGH. Mhm.
Und vom OLG war sie erfolgreich?
Vom OLG war sie erfolgreich, aber vor dem BGH war sie es nicht. Der BGH hat ihr zwar zunächst mal Recht gegeben, insofern als dass er auch gesagt hat, ja, von Freiwilligkeit kann hier wirklich keine Rede sein. Die Sportler sind gezwungen, diese Schiedsvereinbarung zu unterzeichnen, aber der Zwang allein sei jetzt noch nicht so schlimm, solange der CAS als solcher eben ein ordentlich organisiertes und rechtsstaatlichen Prinzipien genügendes Gericht wäre. Und das sei er. Ihre Kritik war, dass die Verbände erst die Sportler zwingen, zum CAS zu gehen und dann erheblichen Einfluss auf die Richterbesetzung des CAS ausüben, sodass die Richter
so ist,
in der,
ne,
Tendenz. Ja, das ist so. Die Verbände haben in der Tat einen großen Einfluss auf den CAS. Aber es gibt halt eine Liste von ungefähr 300 Schiedsrichtern oder zumindest zu der Zeit, als ihr Verfahren verhandelt wurde, waren es ungefähr 300 Schiedsrichter. Und das funktionierte dann beim Schiedsgericht immer so. Die eine Seite wählt einen aus, also sie, Claudia Pechstein, konnte einen auswählen. Die andere Seite, also der Internationale Eisschnelllauf-Union, wählt einen anderen aus. Und die beiden müssen sich auf den dritten gemeinsam einigen. Also 3 Richter aus 300. Und es gibt unter diesen 300 durchaus auch von Sportlerseite benannte Richter. Das heißt, als Sportler bist du nicht gehindert, dass du dir zumindest schon mal einen sportlerfreundlichen suchst. Also quote-unquote sportlerfreundlichen. Ne? Nominell sollte das natürlich sowieso so sein, dass die alle objektiv und vernünftig entscheiden und nicht nach dem Ticket der Leute, die sie dahin gebracht haben. Aber wie auch immer, du bist frei in deiner Wahl und du hast eine hinreichend große Auswahl an Richtern, die auch von Sportlern eben benannt wurden. Der Verband macht es natürlich umgekehrt und gemeinsam werden sie dann halt irgendwie einen Kompromisskandidaten finden müssen. An diesem Verfahren sei nichts auszusetzen. Es sei im Übrigen auch nicht erkenntlich, dass also jetzt kommen wir vielleicht mal übrigens, nachdem diese Vorgeschichte erzählt ist, zum aktuellen Aufhänger
genau,
eigentlich.
Genau, dass der EGMR der vergangene Woche entschieden hat.
Genau, sie ist dann nämlich, nachdem sie also beim BGH unterlegen ist, zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegangen. Auch dort kann man natürlich Verletzungen des Rechts auf ein faires Verfahren rügen, das ist ja ein Menschenrecht. Der EGMR hat sich aber im Wesentlichen dem BGH angeschlossen. Und er sagt eben auch, es stimme zwar, dass die Verbände auf die Zusammensetzung der Schiedsrichterliste erheblichen Einfluss ausüben könnten. Dieser Einfluss alleine könne aber noch keine Parteilichkeit begründen. Pechstein habe nicht konkret dargelegt, dass die 300 Schiedsrichter bzw. die 3 für ihren Fall benannten voreingenommen gewesen wären. Entsprechende Vorwürfe habe sie überhaupt nur in Richtung des Vorsitzenden geäußert, ohne diese jedoch ausreichend zu belegen.
Verhandelt der CAS eigentlich auch Hinter verschlossenen Türen, wie man es häufig hat bei Schiedsgerichtsverfahren? Oder?
Okay. Tut er. Und das war auch einer der, ja, eigentlich der einzige Punkt, wo der Kass Pechstein, wo der EGMR Pechstein Recht gegeben hat. Denn sie hatte nämlich damals beantragt, dass ihr Verfahren vor dem Kass öffentlich sein sollte. Diesem Antrag wurde aber nicht Folge geleistet. Da sagt der EGMR doch, das hätte sein müssen. Das sei eben man habe sozusagen ein Anrecht darauf, dass das eigene Verfahren auch dem kritischen Blick der Öffentlichkeit offenbar wird. Und das ist natürlich schon ganz interessant, wenn man sich die Frage stellt, wenn das jetzt in diesem Fall war, so war, in welchen Fällen denn dann noch? Ja? Denn ein wesentlicher Vorteil von Schiedsgerichten aus Sicht der Parteien ist oft die Privatheit der Verfahren, die Möglichkeit, die Öffentlichkeit auszuschließen. Ja.
Wobei sich das jetzt auch immer wieder ändert oder immer stärker ändert auf den öffentlichen Druck hin. Also dieses Vattenfall-Urteil in Washington wurde ja tatsächlich live übertragen.
Ja, man muss sie, also erstens, man muss sie natürlich nicht ausschließen, das ist nur optional. Und zweitens, man macht es vielleicht auch nicht immer. Und ich denke, also ich habe jetzt noch nicht die vollständigen Urteilsgründe des EGMR gesehen, sondern nur die Pressemitteilung. Ich würde mal vermuten, dass erstmal das vermutlich auf solche Fälle der Zwangsschiedsgerichtsbarkeit, nenne ich das jetzt mal, beschränkt ist, also wo die eine Seite keine Alternative dazu hat, als einzuwilligen in die Schiedsvereinbarung als solche. Und dass dann auch noch weitere qualifizierende Umstände dazukommen. Also ich würde das EGMR-Urteil sicherlich nicht so lesen, dass der EGMR sagt, jedes Schiedsverfahren muss öffentlich sein. Ja, also das auf keinen Fall.
Wenn der betroffene Sportler sagt, er möchte das nicht, dann finde ich das auch nachvollziehbar. Ja, aber der Verband sollte sich nicht darauf berufen können.
Wenn der Sportler sagt, er möchte das nicht, dann natürlich, dann sowieso nicht. Aber ich würde es jetzt auch zum Beispiel außerhalb der Sportschiedsgerichtsbarkeit nicht einfach auf jegliches Schiedsverfahren gibt es ja nicht nur im Sport, sondern in tausend Dingen erstrecken. Aber eben, ich würde mal denken, vermutlich eben in solchen Fällen der Zwangsschiedsgerichtsbarkeit und dann zumindest bei Dingen, wo ein großes Interesse besteht und irgendwie ein legitimer Wunsch, dass der Öffentlichkeit auch
also zu offenbaren. EGMR war sie auch nicht erfolgreich oder nur im kleinen Teil?
Teil, in diesem kleinen Teil, aber im Wesentlichen eben nicht. Ne?
Hat sie jetzt noch irgendwas, was sie machen können?
Ja, sie hat auch Verfassungsbeschwerde erhoben und ich meine, zumindest nach der Lügenliste des Bundesverfassungsgerichts sollte die Entscheidung eigentlich noch dieses Jahr kommen.
Da steht sie drauf.
Ob das so sein wird oder nicht, werden wir feststellen.
Lügenliste muss man ganz kurz erzählen, das ist immer die Liste, die sie ausgeben zum Jahrespressegespräch im Februar, März, wann immer das stattfindet, wo sie versprechen oder
ankündigen, welche Verfahren wahrscheinlich in diesem Jahr entschieden werden.
Genau, und die heißt deswegen auch ganz liebevoll Lügenliste, weil es meistens nicht klappt. Also
nicht mit allen zumindest, die da draufstehen.
Oder so kriegen sie hin, aber das andere
echt zu wenige, sie. Ja.
Ja, also
mal so.
Ich habe es nicht nachgecheckt.
Es sind ja auch völlig unverbindliche Sachen, die sie da draufschreiben. Also es ist nur ein Kosename sozusagen. Aber wie auch immer, wenn nicht dieses Jahr, dann ja vielleicht auch sonst nächstes. Da könnte sie also theoretisch eben noch durchdringen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das Bundesverfassungsgericht tatsächlich sagt, also grundsätzlich die Axt an das System der Sportschiedsgerichtsbarkeit legt, indem es beispielsweise sagt, Zwangsschiedsgerichtsbarkeit geht gar nicht oder das Gericht ist die Organisationsstruktur des Kass ist grundlegend reformbedürftig, das halte ich mal für eher unwahrscheinlich. Aber gut, man wird sehen. Wenn es so wäre, wäre es natürlich eine echte Revolution im Bereich des Sportrechts.
So, kommen wir jetzt zum OLG Köln und der Webseite Wir sind AfD. Ich kannte die ehrlich gesagt nicht. Was steht da so drauf?
Ja, ich kannte die nach der Entscheidung der Vorinstanz, die übrigens deckungsgleich ist vom Ergebnis zu jetzt der Entscheidung des OLG Köln. Also da steht drauf, die ist so gehalten in den Farben der AfD tendenziell, ja. Wenn man da hingeht, dann steht da erstmal, wir sind AfD, darunter steht dann, wir sind eine rechtsextreme, rassistische, menschenverachtende Partei und wir sitzen unter anderem im Deutschen Bundestag. Und darunter findet sich dann einfach eine Sammlung von Zitaten, die AfD-Mitglieder oder der AfD nahestehende Personen bei verschiedenen Anlässen geäußert haben. Zum Beispiel hier: Die Evolution hat Afrika und Europa vereinfacht gesagt zwei unterschiedliche Reproduktionsstrategien beschert, sagt Björn Höcke. Oder: Wir müssen die Grenzen dicht machen und dann die grausamen Bilder aushalten, sagt Alexander Gauland. Oder: Linksextreme Lumpen sollen und müssen von deutschen Hochschulen verbannt und statt einem Studiumsplatz lieber praktischer Arbeit zugeführt werden, sagt André Poggenburg. Das sind jetzt mal drei der diversen Zitate, die dann da zu finden sind.
So, und das fand die AfD nicht lustig, weil sie argumentiert hat, jetzt könnte man denken, es sei von ihr, oder?
Genau, das war, also sie hat nicht die Korrektheit der Zitate irgendwie in Abrede gestellt, aber sie hat eben gesagt, die Webseite erweckt den Eindruck, ein offizieller Auftritt der AfD zu sein, von uns selber gemacht oder jedenfalls mit unserer Genehmigung erstellt, aber das ist natürlich gerade nicht der Fall. Wohingegen der Betreiber der Seite sagt, also Moment mal, hier steht doch direkt, wir sind eine rechtsextreme, rassistische, menschenverachtende Partei, also das würde ja die AfD sicherlich nicht so über sich selber sagen.
Ich finde, auch bei der Stelle wäre ich schon draußen.
Bei der Stelle wäre ich auch draußen, aber die Gerichte setzen noch eine Stelle früher an, nämlich direkt bei der URL.
Also bei dem wirsindafd.de.
Genau. Denn wenn man jetzt nur die URL anschaut, dann würde man ja erstmal denken, boah, das kann jedenfalls, also liegt durchaus nahe, dass das ein Auftritt der AfD wäre. Übrigens ganz lustig, das Gericht hat sich dann auch noch damit auseinandergesetzt. Wie ist das denn eigentlich? Also es hat dann eine Parallele gezogen zu Wir sind Papst, die Schlagzeile der Bild. Damals, da habe ja zwar, also da hat dann nämlich der Beklagte vorgetragen, ja, da hätte die Bild ja auch nicht behaupten wollen, dass irgendwie sie der Papst sei. Ja, schon, aber es wurde halt trotzdem eine Identifikation nahegelegt und so, wie auch immer. Also jedenfalls, es soll erstmal primär auf die URL als solche ankommen. Da denke ich mir natürlich, ja, aber dann, wo ist das Problem? Weil die URL als solche ist ja auch wertneutral. Also wenn ich nur die URL habe, ohne die Seite aufzurufen, dann sehe ich ja auch die Inhalte nicht, welche AfD nicht passen. Und in dem Moment, wo ich die Seite aufrufe, dann sehe ich zwar die Inhalte, die der AfD nicht passen, dann müsste mir aber wiederum eigentlich auch klar werden, dass es eben gerade keine Inhalte der AfD sind. Deshalb finde ich das so ein bisschen nicht so super überzeugend, dieses Abstellen.
Sag mal, genau, was haben die dann entschieden? Also, dass diese URL nicht mehr, also dieser Name nicht mehr benutzt werden darf für diese Webseite?
Unter dieser URL darf sie nicht weiter betrieben werden. Die sind jetzt auch direkt migriert auf die Seite dasistafd.de. Okay. Übrigens, das-ist-afd.de. Da ist die identische Webseite zu finden. Und also das OLG Köln, das steigt dann hier jetzt schon noch recht detailliert ein. Es sagt eben, der Seitenbetreiber könne sich auch nicht darauf berufen, dass das Satire sei, denn es würde ja nicht irgendwie die Realität überhöhen oder so, sondern
abbilden.
Ja, genau, das ist ja auch sein eigener Vortrag und es ist ja auch wirklich so. Und es könne eben auch nicht, auch mit der Meinungsfreiheit könne er nicht argumentieren.
Wenn Realität zur Satire wird, ne?
Ja. Mit der Meinungsfreiheit können wir auch nicht argumentieren, denn die Meinungsfreiheit reicht zwar weit, aber sie würde natürlich nicht decken, dass man einfach eine Verwirrung darüber erzeugt, wer der Emittent einer Aussage ist, ja. Emittent ist ein bisschen unglücklich.
Ich finde es sehr schön.
Zuordnungsverwirrung ist das Wort, was sie verwenden. Ja,
den sollten wir hier unbedingt nochmal nennen, diesen Begriff. Das finde ich auch.
Und es sei auch für Besucher der Seite nicht ohne weiteres klar, also das kommt vielleicht beim OLG schon noch ein bisschen hinzu, diese Erwägung, dass angeblich auch Besucher der Seite nicht unbedingt sofort erkennen würden, dass es keine Seite der AfD ist. Obwohl das da zwar da oben steht, was ich gerade sagte, mit rechtsextrem, rassistisch und so, aber das könnte man ja auch überlesen oder so. Und die Zitate seien zwar vielleicht auch echt, aber jedenfalls nicht von der AfD autorisiert, in diesem Zusammenhang so wiedergegeben zu werden, als Zitate, als Auftritt der AfD. Ja? Also natürlich darf man diese Zitate wiedergeben, aber man darf nicht insinuieren, dass diese Webseite, wo diese Zitate in dieser Komposition wiedergegeben werden, ein offizieller Auftritt der AfD sein, Und das werde hier eben insinuiert.
Ja, also da wurde wieder der Verbraucher, wurde jetzt eigentlich der Verbraucher geschützt oder die AfD?
Es wurde hier natürlich schon die AfD geschützt, aber...
Unter dem Deckmäntelchen des Verbraucherschutzes, habe ich immer das Gefühl. Ja,
das Anliegen, dass einem nicht fremde Aussagen zugeschrieben werden, ist ja natürlich schon mal super nachvollziehbar. Das Anliegen, dass einem nicht eigene Aussagen zugeschrieben werden, ist natürlich schon mal erstmal weniger nachvollziehbar.
Also eigentlich absurd.
Also zugeschrieben ist auch wieder nicht ganz richtig, aber in dieser Komposition als eigener Internetauftritt, ja. Also, weil es ist ja schon so, stell dir mal vor, die CDU, man würde jetzt aus CDU reden, so jeweils die hässlichsten, missverständlichsten, blödesten Zitate raussuchen, ja, die dann vielleicht die CDU auch in einem sehr unvorteilhaften Licht dastehen lassen würden. Das würde die CDU natürlich auch nicht gerne, zumindest nicht gerne unter der Unterstellung, das sei ihr eigener Auftritt online haben, weil wenn es nämlich so wirkt, als wäre es ihr eigener Auftritt, dann müsste man es ja so verstehen, dass sie stolz ist auf diese ungünstigen, unglücklichen, blöden Zitate. Ja.
Sind
so.
Wir uns ja einig, dass es ziemlich deutlich ist, dass es nicht der eigene AfD-Auftritt ist?
Ich finde es eben auch deutlich und deshalb weiß ich auch nicht, ob man das so entscheiden musste, aber das OLG findet es eben nicht deutlich. Es sagt, die URL wäre ja deutlich gerade in die Gegenrichtung, die würde ja deutlich vermitteln, dass es der eigene Auftritt der AfD ist. Und die Seite, naja, man könnte es sehen, aber halt nicht deutlich genug. Es würde nicht leicht genug erkenntlich.
Nun gut.
So ist es.
Ganz ich würde sagen, jetzt lassen wir die AfD sein. Ist vielleicht auch manchmal ganz hilfreich. Dann kommen wir jetzt zu der endlosen Dieselsaga, die uns ja schon wirklich seit Monaten beschäftigt. Da hat es jetzt Neuigkeiten gegeben aus zwei Gründen. Also zum einen hat sich die Bundesregierung jetzt mal zusammengerissen und zwar aufgeschreckt durch ein Urteil des Verwaltungsgerichts Wiesbaden, das hier besonders für die Rhein-Main-Region relevant war, wo die Richter gesagt haben, in Frankfurt muss es ziemlich flächendeckend Fahrverbote geben. Ja? Mhm. Da hingen natürlich hier 6 Millionen Menschen unter der Decke. Na, das ist ein bisschen wirklich übertrieben, denn es betrifft natürlich nur die Dieselfahrer und diejenigen, die auch in die Innenstadt fahren müssen, die in die Umweltzone fahren müssen, aber denen schwant Böses. So, und daraufhin hat dann, hier ist natürlich auch Wahlkampf und demnächst ja auch Landtagswahl und Herr Bouffier, unser Landesvater, hat natürlich da die Bundesregierung zu Ordnung und zu Hilfe gerufen und gesagt, jetzt muss endlich mal was passieren. Und was passieren kann, sind natürlich immer zwei Dinge. Zum einen sind die betroffenen Dieselfahrzeuge, kann man die umtauschen? Das ist sozusagen die Variante, die der Industrie wahrscheinlich am besten gefallen würde, weil sie einfach neue, ein riesiges Konjunkturprogramm ist und sie mehr Kohle verdienen können mit Dieselfahrzeugen, die sie vielleicht sonst nicht losbekommen hätten. Das ist die eine Möglichkeit, die auch favorisierte von der Industrie. Auf der anderen Seite reden wir eben schon seit Monaten über Nachrüstung. Da gibt es einmal natürlich diese softe Variante, das Software-Update, was jetzt hier auch schon vergangenes Jahr vielfach probiert wurde. Einfach durch das Aufspielen neuer Software sollen neue Dinge in Gang gesetzt werden und der Abgas vermindert werden. Das hat ehrlich gesagt nicht so richtig geklappt und deswegen redet man jetzt hier da um Hardware-Nachrüstung. Mhm. Und da geht es ganz konkret darum, einen Filter nachzubauen, einen Katalysator neu einzubauen in, und das ist das sozusagen tragisch-komische daran, in ein bestehendes Auto, dessen Architektur bisher einen Katalysator nicht vorsieht dafür. Mhm. Ja? Also das ist natürlich in der Tat, setzt selbst hochdekorierte Ingenieure, versetzt sie in Angstschweiß, weil die nicht wissen, wo sie mit diesem Ding hin sollen. Ja? Deswegen wehrt sich die Industrie mit Händen und Füßen gegen die Nachrüstung von Katalysatoren.
Aber möglich ist es ja schon. Ne? Es ist halt immer aufwendig, es ist teuer, aber es geht.
Richtig. Ja. Es gibt eben, also bis jetzt, das ist ziemlich deutlich, kein Experte, der sagt, es würde technisch nicht gehen. Aber es ist natürlich schwierig. BMW zum Beispiel sagt, naja, wir müssen erstmal daran arbeiten, sodass es tatsächlich alltagstauglich ist. Und das wird 2 bis 3 Jahre dauern. Das ist sozusagen deren Argument, warum sie sich sträuben gegen.
Ach, also aktuell könne man noch gar nicht quasi, auch wenn man wollte, egal wer es bezahlt.
Nee, so muss man, so stimmt es auch nicht, sondern es gibt tatsächlich Hersteller, die das anbieten. Übrigens, das sind so kleinere Butzen, ja, also Anbieter, die tatsächlich sowas schon mal gemacht haben und auch einbauen würden. Das kostet je nach Modell zwischen 3.000 und 5.000 Euro. Aber jetzt ist sozusagen die Diskussion hier, ob das die Hersteller selber machen und da müssen sie sozusagen länger abproben.
Die brauchen noch ein paar Jahre, wenn kleinere Läden das schon können.
Ja, genau, weil die eben einfach sagen, also
unsere hohen Qualitätsstandards.
Unsere hohen Qualitätsstandards, wenn wir da mit Schraubschlüssel ran müssen und irgendwas aufsägen oder so, dann rostet das alles durch und dann können wir hier für nichts mehr garantieren und so weiter. Ne? Das ist sozusagen die Gemengelage. Jetzt gab es eben auf Druck von Hessen insbesondere diesen Dieselgipfel vergangene Woche, der stattgefunden hat und der zu ziemlich unbefriedigenden Ergebnissen geführt hat, das muss man sagen, denn es sind jetzt eine ganze Menge Absichtsbekundungen veröffentlicht worden, also Dinge, die die Bundesregierung möchte, insbesondere von der Industrie, insbesondere von der Autoindustrie, aber wie sich das genau ausgestaltet, weiß man nicht. Das Ganze wird jetzt übrigens auch nochmal beschleunigt durch ein jüngstes Urteil vom Verwaltungsgericht Berlin, die gestern ganz aktuell eben entschieden haben, auch in Berlin wird es Fahrverbote geben müssen und zwar nicht so flächendeckend wie in Frankfurt, aber doch in einigen ziemlich brenzlichen Straßen, also Leipziger Straße ist dabei, Friedrichstraße und so in Moabit noch das eine oder andere. Also da, wo die Hütte brennt, ja, sollen künftig keine Dieselfahrzeuge mehr fahren. Also alles, was quasi unter der Schadstoffklasse Euro 6 am Start ist, ja, sollen sukzessive quasi aus dem Verkehr gezogen werden, beziehungsweise diese Straßen in Berlin nicht mehr befahren dürfen.
War ja auch mal die Frage, ob das die ganze Umweltzone betreffen soll, ne? Damit dann ein Riesenareal, aber das hat dann, glaube ich, auch die DOH selber darauf verzichtet.
Sagen wir mal, Antrag, auf Hinweis des Gerichts haben sie darauf verzichtet, haben sie es zurückgenommen, haben sich jetzt erstmal begnügt mit den 11 Straßen, Straßenabschnitten, die das betrifft, ne? So, und das jetzt ist eben das Gezänk, was bleibt vom Dieselgipfel und wie sinnvoll ist das, um das eigentliche Ziel zu erreichen, nämlich tatsächlich eine dramatische Senkung der Stickstoffdioxidbelastung in der Luft, die ja gesundheitsschädlich ist. Daran gibt es wenig Zweifel. Es gibt genauso wenig Zweifel, dass an etlichen Stellen in der Bundesrepublik die Latte gerissen wird, also tatsächlich die Grenzwerte nicht eingehalten werden. Es wurden schon verschiedene Dinge probiert, aber Fahrverbote ist jetzt eben ein neues Instrument, das vom Bundesverwaltungsgericht abgesegnet ist und jetzt eben sukzessive kommt. Das Interessante übrigens an der Entscheidung des Dieselgipfels, an den Beschlüssen des Dieselgipfels ist übrigens, dass ausgerechnet Frankfurt nicht davon betroffen ist. Denn die sind explizit nicht erwähnt. Es gibt von der Bundesregierung, das ist in der Tat auch eine wirklich ziemlich merkwürdige und auch eine merkwürdige Entscheidung, die auf viel Kritik gestoßen ist. Denn diese ganzen Szenarien, sowohl Nachrüstung als auch Umtausch, ist reduziert auf nur einen relativ kleinen Teil der Dieselbesitzer. Also es gibt rund 15 Millionen in Deutschland und nur etwa 10% davon fallen überhaupt unter diese Beschlüsse. 90% geht das Ganze nichts an. Die können davon nicht profitieren. Man hat also eine Liste von 14 Regionen in Deutschland festgelegt. Wie gesagt, Frankfurt ist nicht drauf.
Und zwar eben so Leute, die entweder in solchen Ballungsgebieten, wo die Grenzwerte gerissen werden, wohnen oder die da reinpendeln. Ne? Das ist doch, glaube ich, die
Idee. Genau, also der Speckgürtel, also all diejenigen, die dann auch nachweisen können, dass sie da reingehen.
Das auch ein Unding finde, denn wenn ich jetzt irgendwo anders wohne, dann muss ich vielleicht nicht ständig nach Berlin oder Stuttgart oder wo auch immer reinfahren, aber gelegentlich ja vielleicht schon. Und ich will einfach mit meinem Auto halt gerne überall in die Innenstädte fahren können. Und insofern ist, also das ist ja schon mal eigentlich die erste Ungeheuerlichkeit.
Ja, die ist auch wirklich ziemlich bemerkenswert. Ne? Also ist eine Diskriminierung, das kann man schon sagen. Sagen wir so, ist es eine Benachteiligung, ja, von vielen, vielen Leuten. Die Frage ist sozusagen, können sie dagegen rechtlich vorgehen? Da haben wir auch, haben Kollegen von uns da mit Anwälten gesprochen, da mal das diskutiert. Das ist ein Artikel, der findet sich auch auf FAZ Einspruch, also wer sich das mal angucken kann. Die haben gleich gesagt, naja, also hier ist das nicht besonders erfolgsversprechend, denn es gibt ja hier einen sachlichen Grund für diese Benachteiligung, nämlich, dass man die Notwendigkeit hier
besonders stark jedenfalls sieht bei denen, die in den Städten wohnen, ja.
Genau.
Und es ist ja sowieso auch eine freiwillige Erklärung der Hersteller, ne? Also das ist dieser, was die Dinge, zu denen sie sich bereit erklärt haben auf diesem Dieselgipfel, haben sie sich ja freiwillig bereit erklärt dazu.
Genau, die Bundesregierung sagt relativ klar, wir haben kein Mittel, um die Hersteller zu zwingen, also rechtlich zu zwingen, diese Nachrüstung zu vollziehen, also überhaupt zu bewerkstelligen und dann auch dafür zu garantieren, dass das Ganze funktioniert und nicht irgendwie danach auseinanderfällt, ja. Aber wir erwarten das von denen. Also der politische Druck ist sehr, sehr hoch. Da ist sich die Bundesregierung. Nee, ganz ehrlich, ich würde den nicht kleinreden, denn ganz oft ist es tatsächlich, es gibt schon Konstellation, wo es einfach ziemlich, wo ist, wenn die Regierung sozusagen mit Nachdruck etwas fordert von der Industrie und deutlich macht, dass vielleicht das eine oder andere an Nachteilen drohen könnte, ja. Also ich meine, das ist ja wirklich ein Verhältnis, was ein bisschen auf Reziprozität, auf Gegenseitigkeit beruht, ne? Die die Autoindustrie ist ja nun auch darauf angewiesen, dass die Bundesregierung in Brüssel ihre Maßnahmen und ihre Interessen zumindest nicht aus den Augen verliert. Da kann ich mir vorstellen, dass man zumindest die Autoindustrie in eine gewisse, die Autokonzerne in eine gewisse Ecke drängen kann. Übrigens fast vielleicht effektiver als mit rechtlichen Konsequenzen, weil die müssen ja immer ausgefochten werden vor Gericht.
Also ich habe da meine starken Zweifel. Ich glaube eher, dass dieser Gipfel von Seiten der Bundesregierung eine Schauveranstaltung war, wissend, dass die Bevölkerung das erwartet und nicht um ernstlichen Druck auf die Autohersteller auszuüben, wie meines Erachtens die völlig unbefriedigenden Ergebnisse belegen. Denn rausgekommen ist ja substanziell nichts. Also zum Stichwort Umtausch übrigens muss man gerade nochmal sagen, das ist natürlich nicht so, dass du deinen Euro 4, Euro 5 Diesel dahin bringst und halt einen gleichwertigen zurückkriegst mit feinen Schadstoffwerten, der dann Euro 6 ist oder was. Das wäre ja okay.
Ja.
Das wäre ja gut. Das ist natürlich nicht der Umtausch, sondern du gibst
eine Abwrackprämie.
Genau, das ist eine Abwrackprämie. Ja. Du gibst ihn in Zahlung und kriegst dann von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Aber
zwischen
so,
6.000 und 10.000 Euro.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Also ungefähr das, was du sowieso kriegst, wenn du beim Neuwagenkauf gut verhandelst.
Ja, aber fragen wir mal andersrum. Genau, wenn du eine rechtliche Handhabe nicht hast. Nehmen wir mal an, man kann der Bundesregierung da glauben. Oder sehen wir eine rechtliche Handhabe, wie man die Autohersteller zwingen könnte, die Nachrüstung durchzuziehen.
Naja, es gibt zum einen, also da sind mehrere Fragen. Also zum einen, wie es mit der Haftung mit der zivilrechtlichen aussieht, das ist ja noch nicht abschließend geklärt. Ne?
Also nee, das ist ja zu kompliziert. Lass mal, gibt es sozusagen, der ist ja eine klare Frage, ne? Also gibt es tatsächlich von Bundesregierungsseite, von rechtlicher Seite eine Möglichkeit?
Durch die Bundesregierung, tja, das weiß ich nicht. Es wird ventiliert. Das habe ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht im Detail geprüft, deshalb will ich es jetzt auch nicht so als eigenen Vortrag übernehmen, aber dass angeblich pro Auto eine Strafe von 5.000 Euro verhängt werden könnte, ein Bußgeld.
Das klärt auch noch nicht die Nachrüstungspflicht von Herstellern.
Nee, in der Tat nicht. Das wäre ja einfach nur ein Bußgeld. Aber wenn man das natürlich, wenn man diese Karte ziehen würde, dann oder sagen würde, passt mal auf, dass wir verhängen dieses Bußgeld, 5.000 Euro pro Auto bei 15 Millionen Dieseln oder was, wird es natürlich super teuer, ja, viel, viel teurer als alle anderen zur Diskussion stehenden Optionen, dann würde das sicherlich die Bereitschaft erheblich erhöhen, da entgegenkommen da zu sein. Aber da, wie gesagt, bin ich nicht hundertprozentig sicher, ob das tatsächlich so einfach geht. Ansonsten geht es von Seiten der Bundesregierung wahrscheinlich tatsächlich nicht. Ob es von Seiten der Gerichte gehen wird, das wird sich noch zeigen. Es ist ja zum einen, bekanntermaßen, die erste Musterfeststellungsklage wird eben genau dieses Thema betreffen, der BGH übrigens.
Ja, aber entschuldige mal bitte, das betrifft, die erste Musterfeststellungsklage betrifft VW und die Schummeleien da.
Ja.
Wir haben, das ist nämlich genau etwas, was leider in der Diskussion auch immer wieder durcheinander gehen. Wir haben knallharte Betrugsvorwürfe mit einer Abschaltvorrichtung, die VW betreffen.
Mhm.
Dann gibt es natürlich ähnliche Vorwürfe, die Audi betreffen. Und bei Daimler, soweit ich weiß, ist es noch ungeklärt.
Mhm.
Da gibt es diese Vorwürfe, ist bis jetzt noch stehen im Raum. Der Rest hat bei BMW, soweit ich weiß, ist es eben nicht so oder jedenfalls nicht klar, dass es einen manipulativen Einfluss gegeben hat. Was es immer gibt, und das in der Tat ist total beklagenswert, das will ich gar nicht sagen, aber es ist rechtlich ein anderer Sachverhalt, dass über Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte hinweg, die falschen Messungen vorgenommen wurden, nämlich auf dem Prüfstand und nicht auf der Straße. Ne? Das ist natürlich ein totales Dilemma. Das ist auch etwas, was die Politik wahrscheinlich versäumt hat. Das hätte in der Tat von den Behörden anders gemacht werden müssen.
Aber das war mit dem Segen der Behörden sozusagen.
Ja, das, also jedenfalls auf dieser Basis wurden die Zulassungen gegeben.
Ja,
das ist ja dieses Dilemma, ja. Also man kann
und deshalb kann man dafür natürlich die Hersteller nur begrenzt in die Verantwortung nehmen, weil wenn das Zulassungsverfahren halt so ineffektiv ausgestaltet ist, dann ist es halt so.
Wir sind halt, ehrlich gesagt, wir sind auch gar nicht so weit voneinander entfernt. Ich möchte nämlich, ehrlich gesagt, also ich fände es auch extrem wünschenswert und auch zu fordern, dass die Autohersteller aber wirklich jedes Auto nachrüsten und zwar auf ihre eigenen Kosten. Das fände ich sehr nachvollziehbar. Und finde ich auch gut argumentierbar. Und ich glaube auch ehrlich gesagt vielleicht, dass sich der Aufwand vielleicht doch eher in Grenzen hält, als so wie es jetzt von denen postuliert wird. Aber nichtsdestotrotz, es ändert nicht an der Tatsache, dass natürlich der Bundesregierung im Moment so ein bisschen die Hände gebunden sind und die sagen, dass wir rein rechtlich jetzt zumindest die Hersteller nicht dazu zwingen können zur Nachrüstung. Mhm.
Ja, so. Gut. Das
und wie gesagt, die Umtauschprämien, da sind wir uns auch einig, das finde ich ein bisschen unbefriedigend, ne? Weil die einfach, ja klar, also man kriegt Rabatte, ja, die man so jetzt auch kriegen würde. VW hat einen Rekordabsatz vor allen Dingen über seine Rabatte erzielt, ja, die verschleudern ihre
Fahrzeuge. Also erstmal kauft kein vernünftiger Mensch einen Neuwagen, auch mit Rabatt nicht. Zweitens kriegst du den Rabatt sowieso. Also das ist wirklich die unverschämteste Augenwischerei, die man sich nur denken kann. Also dann kann man auch einfach sagen, es gibt halt gar nichts, Leute. Gut,
aber ja, genau,
das von, jetzt. Kommen wir jetzt zu jemand anderem, der ebenfalls ziemlich viel Rauch ausstößt, aber anders. Oder haben wir noch was hierzu?
Ich wollte nur eins anmerken, wo es nämlich tatsächlich geht, ist, wie gesagt, Volkswagen haben wir schon erwähnt.
Mhm.
Es gibt das eine oder andere unterinstanzliche Urteil, die Volkswagen ziemlich an die Kandare nehmen und sagen, wenn ihr einen manipulierten VW-Diesel habt, könnt ihr ihn zurückgeben. Mal wird es mit mehr Wertersatz, mit Nutzungsentschädigung, mal ohne sogar gewährt. Und dann muss Volkswagen entweder den Kaufpreis zurückzahlen. Es hat aber auch schon Urteile gegeben, wo die denen ein besseres Modell vor die Tür stellen müssen. Also das gibt es im Rahmen, wie gesagt, dieser ganzen Volkswagen-Debatte. Aber das ist ehrlich gesagt ein Spezialfall in diesem ganzen Konglomerat.
Und im Januar ist erstmalig ein Fall, wo es in dem Fall dann um Minderung des Kaufpreises geht, vor dem BGH.
Ah ja, sehr
schön. Zur Verhandlung. Das wird natürlich spannend. Gut, jetzt zu ganz was anderem, dem gerechten Urteil nämlich. Ich bin also ehrlich gesagt so richtig gerecht, weiß ich gar nicht, ob ich es finde. Es ist jedenfalls skurril. Das Amtsgericht München, von wo es stammt, hat die zugehörige Pressemitteilung selbst mit dem Wort Rekordkiffer überschrieben. Und diesen Titel hat sich der Verurteilte wohl auch redlich verdient.
Wie viel hat er denn so gekifft?
Ich muss das dramaturgisch aufbauen. Also dieser 59-jährige Mann war angeklagt, weil man bei ihm zum einen 19 Cannabispflanzen in einer professionellen Aufzuchtanlage gefunden hat. Die, nachdem man sie dann abgeerntet hatte, waren da 3,6 Kilo oder im getrockneten Zustand dann noch 1,1 Kilo. An Blüten dran. Außerdem hatte er noch 2,6 weitere Kilo so gelagert. Ja. Das ist schon,
das ist ja übersichtlich.
Schon eine stolze Menge und natürlich auch in der Regel eine Menge, bei der dir kein Mensch glaubt, wenn du sagst, das ist nur für den Eigenbedarf. Denn ja, wie soll der denn aussehen, der Eigenbedarf, bei dem man irgendwie über 3 Kilo Weed zu Hause rumliegen hat? Aber naja, wie soll er aussehen? So wie bei diesem Herrn, nämlich der angibt, dass er 500 Gramm im Monat wegmacht. Ist nun jetzt echt erheblich, aber tatsächlich, das Gericht glaubt es ihm. Er sagt, dass er seit er, ich glaube, 13 oder so ist, quasi durchgängig kifft, dass er versucht hat, erstens natürlich schwer abhängig, zum anderen habe er jetzt auch so ein Wirbelleiden und deshalb Schmerzen und habe versucht, auch eine Lizenz für medizinisches Cannabis zu bekommen, diese aber nicht erhalten und damit sei ihm ja quasi nichts anderes übrig geblieben. Er würde quasi, wo steht's nochmal? Ach ja, genau, zuletzt durchgängig von 3 Uhr morgens bis 20 Uhr abends und konsumiert und auch nachts zum Konsumieren aufgestanden.
Gott, das ist echt schrecklich.
Ja, das ist wirklich
ein zutiefst süchtiger Mann.
Das ist wirklich stark und naja, das Gericht glaubt ihm, aber er habe nie irgendwas verkauft, das Gericht glaubt es ihm tatsächlich. Sie haben natürlich eine Sachverständige beauftragt, die eine Haaranalyse durchgeführt hat. Die ist seit 25 Jahren tätig und meint, sie hat noch nie eine so hohe Konzentration von eben diesen Residualstoffen gesehen wie bei dem Typ. Also es scheint wirklich so zu sein. Davor ziehe ich meinen Hut. Nein, das ist natürlich wirklich krass.
Ja.
Und jetzt, was bekommt er denn? Er ist übrigens, das muss man auch dazu sagen, diese Sucht, nicht nur, dass sie ihn natürlich irgendwie in seinem Leben und so weiter stark beeinträchtigen muss, sondern sie hat ihn auch schon mal 4 Jahre ins Gefängnis gebracht, in Griechenland nämlich. Er hat nämlich von der Türkei nach Griechenland nicht Blüten, aber eben irgendwie Peace oder so, dann also jedenfalls auch ein Cannabisprodukt transportiert, ist in Griechenland gefasst worden, dort zu 10 Jahren verurteilt worden, die gehen sehr beherzt zu Werke, musste dann nur in Anführungsstrichen 4 davon absitzen. Und ich würde mal annehmen, ich weiß jetzt nicht, wie es mit der Verfügbarkeit von Drogen in griechischen Gefängnissen aussieht, aber wenn die nicht so hoch ist, dann müsste er da ja sogar schon mal wieder quasi zwangsweise clean gewesen sein. Keine Ahnung. Naja, in Deutschland war er aber nicht vorbestraft. Und was hat er nun bekommen unter Abwägung all dieser Dinge? Ja, 2 Jahre. Also
2 Jahre und eine Therapie.
Aber auf Bewährung. Auf Bewährung und mit der Auflage eben eine Therapie durchzuführen. Ja. Ich finde es natürlich eigentlich überhaupt nicht gerecht. Ich finde, wenn das Gericht davon ausgeht, und davon ist es ja ausgegangen, dass es nur zum Eigenbedarf ist, dann kann die Tatsache, dass der Eigenbedarf bei ihm eben extrem hoch ist und er deshalb solche Riesenmengen hat, ja, also nicht so stark strafschärfend wirken. Also wenn jemand irgendwie 10 Gramm hätte zum Eigenbedarf, ja, da würde, das wäre natürlich, dann würde man natürlich niemals auch nur in die Nähe von 2 Jahren kommen. Jetzt sind es hier halt über 3 Kilo. Ja gut, aber wenn das doch nur daran liegt, dass der Typ halt einfach so wahnsinnig viel kifft, dann weiß ich nicht, ob das den Unrechtgehalt so sehr steigern sollte, dass man gleich zu 2 Jahren greift. Andererseits immerhin, wie gesagt, auf Bewährung und Bayern ist nun mal leider, was das Verhängen von Strafurteilen in BTM-Sachen angeht, ein bisschen eigen.
Ja, aber in der Tat ist es ein bisschen schräg.
Ja.
Aber das lassen wir jetzt mal so stehen. Kann man nochmal drüber nachdenken?
Mhm. Ja, das soll es dann auch gewesen sein
dann
für diese Woche.
Dann haben wir wirklich die Woche ausreichend verhandelt.
Würde ich auch sagen. Wir freuen uns, euch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns eine Sternchenwertung hinterlasst, wo auch immer ihr uns hört, am besten auf diesem iPhone-Podcast-Player, dann geht das nämlich in die Wertung beim iTunes-Store ein. Aber ich glaube, auch bei Spotify kann man Bewertungen abgeben und bei verschiedenen anderen Portalen. Wir freuen uns, wenn ihr auf blogs.faz.net/Einspruch geht und uns dort eure Meinung sagt. Und wir freuen uns natürlich am allermeisten, wenn ihr auf fazeinspruch.de geht und euch dort ein Abo klickt für den Online-Teil des Ganzen mit täglich neuen Artikeln zu Rechtsthemen. Gut.
Okay.
Bis dahin und
schöne Restwoche. Bis dann.
Schöne Restwoche. Ciao, ciao.
Tschüss.